Wenn wir da jetzt gemeinsam das Abendmahl gefeiert haben, haben wir auf Jesus hingeschaut und die teilgenommen haben am Abendmahl, die haben das deswegen gemacht, weil sie überzeugt sind und glauben, dass Jesus für sie, für ihre Schuld, für ihre Sünde gestorben ist und dass diese Schuld und diese Sünde Jesus getragen hat und sie sie nicht mehr selber tragen müssen und dadurch geheiligt und rein vor Gott treten dürfen. Und um Glauben geht heute auch in der heutigen Predigt, im heutigen Textabschnitt. Und zwar, wir sind in unserer Reihe in Matthäus und machen da Schritt für Schritt weiter, Kapitel oder halbes Kapitel oder Vers für Vers, je nachdem, wie der Abschnitt eingeteilt ist. Heute lesen wir aus Matthäus Kapitel 15, die Verse 21 bis 28. Und wenn wir Gottes Wort vorlesen, würde ich euch bitten, dass ihr aufsteht, weil wir wissen, dass jetzt der Herr redet durch sein Wort. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Und siehe, eine kanaanäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach: Erbarme dich über mich, Herr, du Sohn David, meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen: Fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach: Ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach: Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach: Es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach: Ja, Herr. Und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr: O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Setzt euch bitte wieder. Herr Jesus, wir haben dein Wort vor uns und wir wissen, dass der Heilige Geist durch dein Wort zu uns redet. Und ich möchte bitten, dass das Wunder heute passieren kann, dass wir dich reden hören, dass wir vom Heiligen Geist das aufgemacht kriegen, was du in dem Text sagen möchtest. Und ich möchte bitten, dass unser Glaube entsprechend dem Glauben dieser Frau auch groß werden kann durch das, was wir da sehen können, Herr. Amen. Wir sind im Matthäus und wir haben, ich weiß jetzt nicht, seit wie vielen Wochen wir da wieder im Matthäus weiterlesen, aber seitdem wir weiterlesen, haben sich die Ereignisse überschlagen. Es hat damit begonnen, dass Jesus, als er die Nachricht vom Tod von seinem Freund Johannes dem Täufer, gehört hat, dass er sich eigentlich zurückziehen wollte und allein sein wollte. Und die Menschen sind ihm nachgefolgt und er hat sie gesehen und er hat ihre Not gesehen, er hat ihr Leid gesehen und er hat seinem großen Herz entsprechend, hat er sich ihnen gewidmet. Diese Zeit, die er sich gewünscht hätte für sich mit dem Vater allein zu haben, die hat er sich zu dem Zeitpunkt nicht nehmen können. Und Jesus, er sieht die Menschen, er sieht ihre Krankheiten und heilt sie, er sieht ihren Hunger und er sättigt sie, er sieht ihren Kleinglauben und er stärkt sie und er sieht ihre geistliche Überheblichkeit und er ermahnt sie und belehrt sie. Das ist das, was er mit den Menschen getan hat. Aber er hat diese Zeit noch nicht gefunden, nach der er sich gesehnt hat, diese Zeit der Ruhe. Und jetzt ist der Moment gekommen sozusagen, der Markus schreibt in seinem Evangelium, dass sich jetzt der Herr tatsächlich zurückziehen will in Ruhe, damit er das machen kann, damit er nicht von den ganzen Menschen verfolgt wird, zieht er sich zurück, er verlässt das jüdische Gebiet und zieht in die Nähe der Städte Tyrus und Sidon. Das sind diese zwei eingekringelten Orte da oben. Und das ist kein kanaanäisches Land, das gehört zu Syrien, da wohnen die Leute vom Stamm der Kanaaniter. Aber aus irgendeinem Grund war es scheinbar, obwohl Jesus eigentlich unerkannt bleiben wollte, aus irgendeinem Grund war es scheinbar doch nicht so einfach für ihn, dass er dort oben mit seinen Jüngern ganz alleine sein konnte. Aus irgendeinem Grund war dort diese Frau, von der wir gelesen haben, in der Stelle und sie hat ihn erkannt. Wie das in einer Zeit vor Twitter und TikTok und so weiter möglich ist, das ist mir ein Rätsel. Und dieses Rätsel werden wir auch jetzt in dem Textabschnitt nicht beantwortet finden. Aber wir kriegen ein paar Hinweise, warum die Frau überhaupt von Jesus gewusst hat. Und zwar, wenn wir weiter zurückschauen in Kapitel 4, die Verse 23 und 24, da kriegen wir einen Hinweis. Und zwar, da steht, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, also das Galiläa ist sozusagen sein Gebiet, wo er sonst unterwegs war, lehrte in den Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Also da sehen wir jetzt, er hat in Galiläa gehandelt, aber sein Ruf hat sich nach ganz Syrien verbreitet. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme, und er heilte sie. Und offensichtlich hat sich diese Kunde ebenso zu dieser Frau da nach Syrien weiter verbreitet, und sie hat zumindest von Jesus gehört und aus irgendeinem Grund jetzt auch mitbekommen, dass er kommt. Was wir von dieser Frau wissen, ist das, was wir in Vers 28 lesen, wo der Herr ihr bescheinigt, also das ist dann ganz quasi am Schluss von unserem heutigen Text, wo ihr der Herr bescheinigt, und zwar, o Frau, dein Glaube ist groß. Also irgendwie sehen wir in diesem Text und müssen diesen Text auch anschauen unter diesem Aspekt, dass wir da die Größe des Glaubens von dieser Frau sehen können. Und es gibt im Internet zum Glück so hilfreiche Tools, wo man ein bisschen, wenn man sich in den ursprünglichen Sprachen nicht auskennt, so wie ich, trotzdem nachschauen kann. Und man sieht, dass da der Glaube ist groß, dass dieses groß, dieses Wort mega bedeutet. Also die Frau hat einen mega, mega Glauben, sagte der Herr Jesus. Also das heißt, wenn der Herr Jesus ihr schon das so bescheinigt, diesen mega Glauben, dann ist es, glaube ich, für uns ganz wichtig, dass wir da mal hinschauen und versuchen zu sehen, was macht diesen Glauben, den diese Frau hat, was macht den so mega? Wahrscheinlich müsste man heute bombastisch oder sowas sagen, aber also mega steht drin. Ich glaube, wir können 4 Punkte von dieser Frau lernen, und zwar von ihrem Glauben. Und zwar, dass einerseits der Glaube ausgerichtet ist, das ist nicht so ein unspezifischer, ich sage jetzt mal esoterischer Glaube, wo alles ein bisschen hilft und so, sondern sie hat einen ganz spezifischen Glauben. Sie glaubt an eine Person. Ihr Glaube ist demütig, ihr Glaube ist ehrfürchtig und ihr Glaube ist beständig. Und diese einzelnen Eigenschaften ihres Glaubens, die wollen wir jetzt aufgrund von dem Text, wenn wir da jetzt nochmal durchgehen, ein bisschen entdecken. Also zumindest bei mir ist es so, wenn ich YouTube einschalte, da poppt dann ab und zu so ein Channel auf, der heißt Living Waters Ministry. Vielleicht kennt der eine oder die andere diesen Channel, und da ist so ein Mann, der meistens mit seinem weißen Pudelhund auf dem Motorrad durch die Gegend fährt und mit den Menschen über den Glauben redet. Und der hat ein Bild, und ich glaube, dieses Bild ist für diesen ausgerichteten Glauben sehr hilfreich. Und zwar, er sagt, stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug und dein Flugzeug stürzt ab. Also offensichtlich hat das noch niemand von uns erlebt, aber wir können es uns zumindest vorstellen. Und was bedeutet jetzt, einen zielgerichteten Glauben zu haben? Das bedeutet, ich glaube an etwas, wovon ich überzeugt bin, dass es mir hilft. Wenn jetzt jemand in diesem Flugzeug sitzt und einfach aus dem Fenster raus hupft, dann ist es vielleicht, ist er total überzeugt davon, dass es ihm hilft, aber es ist ein dummer Glaube, weil der sich nicht auf etwas, was tatsächlich Kraft hat zu helfen, fokussiert. Wenn jetzt jemand aber zuerst den Fallschirm anzieht und festbindet und dann rausspringt, dann ist dieser Glaube auf etwas ausgerichtet, was wirklich tragfähig ist. Das heißt, jemand, der einen festen Glauben hat, hat noch nicht die Garantie, dass der Glaube Bestand hat, sondern der Glaube muss nicht nur fest sein, sondern der muss ausgerichtet sein auf etwas, das wirklich trägt. Und wir sehen, dass diese Frau offensichtlich in ihrer Zielrichtung an Glauben an Jesus hat. Sie kommt von, wir wissen nicht, wo sie genau gewohnt hat, irgendwo in dem Gebiet, und sie kommt hin zu Jesus. Er ist das Ziel von ihrem Glauben. Ihr Glaube ist ausgerichtet auf ein Ziel. Der nächste Punkt ist, dass ihr Glaube demütig ist. Weil wie begegnet sie ihm? Vielleicht ist euch das beim Lesen jetzt noch nicht so aufgefallen, aber wir werden es gleich sehen. Sie kommt zuerst gar nicht ganz zu ihm hin. Ich weiß nicht, wie weit sie von ihm wegstanden ist, ich vermute nicht allzu weit, aber sie ist nicht direkt bei ihm und sie ruft zu ihm: Erbarme dich über mich. Ihre Haltung, die erinnert an die Bergpredigt, zumindest mir hat sie daran erinnert, wo steht: Glückselig sind die geistlich Armen. Was bedeutet es, diese geistliche Armut? Das bedeutet, ich bin überzeugt, ich habe Jesus nichts zu bringen. Es ist nicht so, dass ich sage: Schau, Herr Jesus, da ist jetzt meine Liste an guten Taten und aus dem Grund fühle ich mich jetzt glückselig, sondern ich weiß, ich habe dir nichts zu bringen. Ich bin von deinem Erbarmen abhängig. Sie kommt nicht und fordert, sondern sie bittet ihn um sein Erbarmen. Und in Matthäus 5, eben in der Bergpredigt, sehen wir, dass der Herr sagt: Denn ihrer ist das Himmelreich. Das heißt, in dieser Haltung zum Herrn zu kommen, zu wissen, ich kann ihm nichts bringen, ich kann mir nur sein Erbarmen erbitten. In dieser Haltung zu ihm zu kommen, so ihm zu glauben, da verspricht er: Ihrer ist das Reich der Himmel. Bisher im Markus-Evangelium, vor allem dann gleich nach der Bergpredigt, sehen wir einige Beispiele von Menschen, die mit so einem Glauben Jesus begegnet sind. Und einer von denen, vielleicht habt ihr den noch in Erinnerung, der mit so einer demütigen Glaubenshaltung zum Herrn kommt und vom Herrn Jesus dann auch für diese Glaubenshaltung gelobt wird, das ist dieser Hauptmann von Kapernaum. Und eben, er begegnet Jesus auch mit dieser großen Demut. Was sagt er zu ihm? Er sagt, obwohl er ein Hauptmann ist, der viele, viele Menschen befehligt, sagt der Herr: Ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach kommst. Also er stellt sich nicht und baut sich vor ihm auf mit seiner militärischen Gehabe, sondern er sagt: Du, ich bin es nicht einmal wert, dass du unter mein Dach kommst. Und über diesen Hauptmann sagt Jesus: Einen so großen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Interessanterweise ist der Hauptmann ein Römer, kein Jude. Und Jesus sieht da diesen Glauben und sagt: In ganz Israel habe ich so einen Glauben nicht gefunden. Und jetzt zieht er sich gerade aus Israel, also aus jüdischem Gebiet zurück, ist da in der Gegend von diesen zwei Städten, begegnet dieser kananäischen Frau und auch die obwohl sie keine Jüdin ist, oder vielleicht gerade deswegen, auch sie begegnet Jesus auf eine Art, wo er von diesem Megaglauben redet. Beide begegnen Jesus in dieser demütigen Art. Keiner fordert, sie kommen bittend zu Jesus. Genau. Der dritte Punkt ist, dass der Glaube ein ehrfürchtiger Glaube ist, den wir da bei der Frau sehen. Sie geht nicht zu ihm hin und sagt, hey du, oder so irgendwas, sondern sie geht hin und nennt Jesus Herrn. Und dann noch weiter nennt sie ihn nicht nur Herrn, sondern sie nennt ihn Sohn Davids. Das heißt, aus irgendeinem Grund hat sie zumindest ein bisschen Ahnung, wer David war, was diese Bedeutung ist, Sohn Davids. Und sie sieht in Jesus, mit allem, was sie vielleicht versteht oder nicht versteht, sieht sie in ihm den verheißenen Messias, den Retter. Und so begegnet sie ihm ehrfürchtig. Die Frau, die hat nicht aufgrund von ihrer geschichtlichen Vergangenheit, hat sie nicht diese Zusicherungen, die das Volk Israel von Gott bekommen hat, auf die sich das Volk berufen hat können, wo das Volk gewusst hat, das ist unser Gott, und ihn dann doch gar nicht erkannt haben, sondern diese Frau, die ist eigentlich aus am Stamm oder aus einer Bevölkerungsgruppe, die als das Volk Israel das Land eingenommen haben, die eigentlich zu den Leuten gehört haben, die aus dem Land verbannt oder in dem Land umgebracht hätten werden sollen vom Volk Israel. Das heißt, es ist genau das Gegenteil. Da auf den Kanaaniten ist Gottes Strafe gelegen und auf dem Volk Israel ist Gottes Verheißung gelegen. Und im Gegensatz zu den Menschen, zu vielen Menschen, denen der Herr Jesus schon in Israel begegnet ist, erkennt sie, wer Jesus ist. Die geistliche Elite im Volk Israel, die lässt sich auf irgendwelche Diskussionen ein. Wir haben das in der Predigt letzten Sonntag vom Tom gehört, wie der Herr ihnen vorwirft, dass sie sein Wort gar nicht ernst nehmen. Aber da ist eine Frau, die gar nicht zum Club gehört, und die erkennt aber in Jesus den verheißenen Messias an. Letzte Woche, das ist der Bezug, sagt Jesus eben, dieses Volk naht sich zu mir mit seinem Mund und ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist fern von mir. Vergeblich aber verehren sie mich, weil sie Lehren vortragen, die Menschengebote sind. Also so geht das Volk oder ein Großteil vom Volk Israel mit Gottes Wort um, mit dem Herrn um. Und da ist diese Frau, die ehrfürchtig auf Jesus zugeht und ihn als den Messias, als den Herrn anerkennt. Und diese Ehrfurcht wird noch deutlicher. Ich habe vorher gesagt, sie ist ja nicht ganz zu ihm hinkommen. Aber in Vers 25 sehen wir, da kam sie viel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Diese Frau begegnet Jesus mit einem Glauben, der auf ihn ausgerichtet ist, der demütig ist und der ehrfürchtig ist. Der vierte Punkt ist, dass ihr Glaube beständig ist. Was will die Frau von Jesus eigentlich? In Vers 22 lesen wir, meine Tochter ist schlimm besessen. Da ist eine Mutter, die hat Sorge um ihr Kind. Da geht daheim wahrscheinlich die Post ab und sie können sich überhaupt nicht erklären, was mit dem Kind passiert. Sie merken nur, da stimmt einiges nicht. Das Kind ist schlimm besessen. Ich kann mir vorstellen, dass die Frau wahrscheinlich schon zu allen Ärzten und religiösen wichtigen Menschen gegangen ist in ihrem Gebiet und offensichtlich hat niemand helfen können. Und jetzt hört sie, dass Jesus in der Gegend ist und sie kommt zu ihm hin, sie fällt vor ihm auf die Knie und sie bittet ihn, erbarm dich über mich. Und was macht Jesus? Und da, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist beim Vorlesen oder wenn ihr den Text schon kennt, aber da irgendwie muss man mal ordentlich schlucken, weil was macht Jesus? Er macht nichts. Er antwortet ihr nicht einmal. Nicht ein Wort. Das heißt, da ist diese Frau, die auf diese Art zu Jesus hinkommt und Jesus scheint sie irgendwie nicht einmal so richtig wahrzunehmen. Das fällt sogar den Jüngern auf. Einerseits, dass Jesus nicht reagiert und andererseits, dass die Frau mit einer gewissen Überzeugung, dass sie Hilfe braucht, jetzt da ist, weil die Frau, die schreit Jesus an und sie bittet um Hilfe. Und die Jünger, die fühlen sich in der Situation unwohl und sagen, du Herr, kannst du dich nicht bitte mal ganz kurz um die Frau kümmern, heil sie schnell, dann ist sie weg, dann haben wir unsere Ruhe, wir sind da jetzt hergekommen, ein bisschen auf unser Entspannungswochenende und dann haben wir wieder unsere Ruhe und ja. Aber was macht Jesus? Jesus nimmt sich jetzt Zeit, um sich einmal mit seinen Jüngern zu unterhalten, weil das scheint jetzt doch tatsächlich das Wichtigere zu sein. Und das klingt vielleicht ein bisschen ironisch, aber es war ganz offensichtlich das Wichtigere, weil Jesus macht immer zum richtigen Zeitpunkt das, was dran ist. Und deswegen dreht er sich jetzt seinen Jüngern zu und jetzt gibt es Bibelunterricht und zwar erste Lektion. Was sagt er ihnen? Er sagt in Vers 24, dass er zu den verlorenen Schafen des Hauses Israels gekommen ist. Das heißt, sie sind da jetzt offensichtlich im syrischen Ausland und er erklärt ihnen, ich bin eigentlich zu den verlorenen Schafen von Israel gekommen. Wir erkennen vielleicht, wenn wir genau hinschauen, da ein bisschen ein Muster, wie der Herr Jesus manchmal handelt. Und zwar könnt ihr euch an die Begebenheit erinnern, wo der Jairus zu Jesus hingestürmt ist, weil seine Tochter im Sterben liegt und um Hilfe bittet. Und Jesus geht mit ihm in Richtung vom Haus vom Jairus, da wo das todkranke Mädchen liegt. Und auf einmal steht da eine Frau, die schon ihr ganzes Leben lang krank ist. Die, wenn sie jetzt nur eine Stunde hätte warten müssen, wahrscheinlich wäre ihr nicht viel passiert. Aber was macht der Herr Jesus? Der lässt sie warten. Der lässt den Jairus warten und kümmert sich im richtigen Moment um diese Frau. Oder ein anderes Beispiel, wo die Schwestern vom Lazarus zu Jesus um Hilfe schicken, weil ihr Bruder krank ist und sie befürchten, dass er stirbt. Und Jesus extra nicht pünktlich kommt und erst dann kommt, wenn der Lazarus gestorben ist. Um dann seine Größe zeigen zu können und zu zeigen, dass er stärker als der Tod ist. Oder könnt ihr euch erinnern, wie Gott den Abraham beauftragt hat, dass er seinen Sohn Isaak opfern soll. Und erst im allerletzten Moment gebietet er Einhalt und sorgt für ein Ersatzopfer. Irgendwie scheint Jesus obwohl da diese Not so offensichtlich groß ist, das der Frau zuzutrauen, wie es auch sehr vielen anderen Menschen zutraut, dass er nicht irgendwie Panik und jetzt, sondern dass er sagt, ich kümmere mich jetzt mal darum, dass sie mit den Jüngern redet und ich traue der Frau zu, dass sie jetzt auf mich wartet. In seiner ganzen Liebe. Er hält es aus, den Schmerz zu sehen, in dem die Frau drin ist. Die Frage ist, warum macht er das? Und offensichtlich empfindet er es als richtig, jetzt den Jüngern zu erklären, dass sein Heilsplan on track ist, dass es schon so ist, dass das Heil aus den Juden kommt und obwohl sie jetzt da im benachbarten Ausland sind, alles läuft nach Plan. Das möchte er jetzt den Jüngern erklären. Und jetzt nach dieser Episode, wo ein bisschen Bibelunterricht war, jetzt ist der Moment, wo die Frau eben vor ihm auf die Knie fällt und sagt, Herr, hilf mir. Und ich habe mir so vorgestellt, wie in einem Film irgendwie. Vorher ist es, die Frau schreit im Hintergrund, Jesus ist da, redet mit seinen Jüngern und jetzt auf einmal fokussiert irgendwie die Kamera dahin, wo Jesus steht, wo die Frau vor ihm kniet. Jetzt ist sie offensichtlich verstummt, sie kniet vor ihm. Sie sagt, Herr, hilf mir. Und genau das macht Jesus jetzt noch immer nicht. Was macht er sonst? Man hat irgendwie fast den Eindruck, dass es der Herr Jesus der Frau irgendwie schwer macht. Aber warum? Er testet ihren Glauben, so scheint es mir der Fall zu sein. Er testet ihren Glauben. Er hat schon damals bei dem Hauptmann an starken Glauben gesehen, aber danach sehr viel Unglauben im Volk Israel. Er ist mit diesem ganzen Unglauben jetzt schon die längste Zeit konfrontiert. Er weiß, wie schnell ihm die Menschen nachrennen und sich dann wieder von ihm abwenden. Und jetzt sieht er da diese Frau und jetzt möchte er schauen, wie ernst ist dein Glaube? Wie sehr glaubst du mir? Und er hat das ja auch gesagt. Wenn wir zurück in die Bergpredigt schauen, da lesen wir, dass da steht, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt und viele sind es, die dahin gehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Also Jesus selber sagt, es ist gar nicht so leicht, zu diesem vertrauenden Glauben zu kommen. Und er hilft der Frau, ihren zu schauen, ist mein Glaube wirklich echt? Jesus testet den Glauben der Frau. Aber bevor jetzt Jesus irgendwie endlich diese Situation auflöst, ist zuerst einmal der zweite Teil vom Bibelunterricht dran. Weil was antwortete er der Frau? Er antwortet, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Okay, also die nächste Situation in der Stelle, wo man mal schluckt, zuerst lässt er sie warten, er antwortet ihr gar nicht und jetzt wirkt es fast so, als würde er sie beschimpfen. Will er die Frau vielleicht abstoßen oder warum macht er das? Das Wort, das wir als Hunde übersetzen, das kommt von zwei unterschiedlichen ursprünglichen Wörtern. Das eine sind so wirklich diese wilden Hunde und das andere sind eher so diese Hündlein, diese Haushündlein, so wie unser Snoopy, irgendwie so vielleicht in dem Format. Und er verwendet da zumindest, auch wenn es vielleicht nur ein bisschen ein schwacher Trost für uns Leser im ersten Moment ist, er verwendet da dieses Wort Hündlein, also zumindest nicht ganz so wild. Aber trotzdem ist ein Hund ein unreines Tier. Warum verwendet Jesus diese Art, mit der Frau zu reden? Er macht ihr klar, dass sie dass sie als Nicht-Jüdin unrein ist. Das ist das Bild. Aber was hat es mit diesen Broten auf sich? Und jetzt müssen wir kurz zurückschauen in die Predigt, ich glaube von Benji, wo wir gehört haben, wie Jesus mit ganz wenig Broten und ganz wenig Fischen, wie er eine Menschenmenge von, also 5000 Männern, und da waren noch Kinder und Frauen dabei, die haben es gar nicht mitzählt, also von wirklich vielen Menschen, wie mit ein paar Broten Jesus im Überfluss diese Menschen gesättigt hat. Und jetzt verwendet er dort dieses Bild, dass es nicht recht ist, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden vorwirft. Aber irgendwie ist bei Gott nicht die Fülle, ist nicht, wenn ein bisschen ein Brot da ist, ist da nicht so viel Brot da, wie wir gesehen haben, dass es sogar mehr als genug ist, als er die vielen Menschen sättigt. Und irgendwie scheint diese Frau das begriffen zu haben. Irgendwie scheint diese Frau in ihrem Glauben so fest überzeugt zu sein, dass in Jesus die Fülle ist, dass sie ihm ganz erstaunlich antwortet. Und zwar, jetzt finde ich die Stelle nicht. Genau, sie antwortet und sprach: Ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Also die Frau hat verstanden, es ist so viel da, dass selbst die Hündlein, die quasi auch im Haus sind, die auch Anteil haben irgendwie, die kriegen zwar nicht als erstes, so wie wir vorher gehört haben, wie Jesus das erklärt hat, dass sein Auftrag zuerst für die Kinder Israels ist, und die Frau versteht, es ist trotzdem genug da. Es fällt das Brot vom Tisch runter und es ist für alle genug da. Und das ist das, was die Frau da begreift. Sie lässt sich nicht von Jesus irgendwie abwimmeln, und das ist auch gar nicht seine Absicht, sondern Jesus testet sie, er testet ihren Glauben und er sieht die Frau, die glaubt an ihn. Wir haben vorher am Anfang gesagt, ein zielgerichteter Glaube. Diesen zielgerichteten Glauben, den sehen wir da bei dieser Frau. Dieser Mega-Glaube, den diese Frau hat, der ist beständig. Der lässt sich nicht dadurch erschüttern, dass nicht in dem Moment, wo sie sich etwas wünscht, das passiert, was sie sich wünscht. Sondern sie hält fest an Jesus, und in den ganzen Tests, die der Herr ihr da irgendwie auferlegt, hält sie beständig an ihm fest. Jesus sieht den Glauben dieser Frau, und wir können jetzt diesen Glauben auch sehen. Und deswegen möchte ich euch mal vor die Frage stellen, wenn ihr euch reinversetzt in diese Situation mit dieser Frau, wo Jesus nicht sofort antwortet, wo man vielleicht nicht gleich hört, dass er sagt, du, ich habe die Lösung und die ist so und so, sondern wo man den Eindruck hat, er hat nicht einmal gehört. Er antwortet mit keinem einzigen Wort. Wie geht es uns da? Ist unser Glaube so stark, dass wir uns an ihm festhalten, dass wir ihm glauben, dass der Zeitpunkt, wo er handelt, der richtige Zeitpunkt ist? Oder haben wir diese überhebliche Erwartung, dass Jesus zu dem Zeitpunkt handeln muss, wo wir glauben, dass der richtige Zeitpunkt ist? Ich habe vorher extra ein paar Beispiele aus der Bibel erzählt, die auf Jesus haben warten müssen, wo der Plan, den Jesus gehabt hat, ein anderer war als der Wunsch von den Leuten. Aber wir haben gesehen, Jesus, selbst wenn es so ausschaut, als würde er zu spät kommen, Jesus kommt immer pünktlich. Begegnen wir unserem Herrn und Erretter demütig? Wir haben von ihm nichts zu fordern. Wir können nur demütig zu ihm kommen so wie wir es in dem Lied singen, egal was du mir gibst, egal was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, nur dir gebührt mein Lob. Oder wie er es ausdrückt, selig sind die geistlich Armen. Ich möchte euch ermutigen und herausfordern, dass wir ehrfürchtig vor unserem Herrn und König stehen. Er ist nicht unser Kumpel, von dem wir irgendwas einfordern können. Er ist der Sohn Davids, der verheißen war, der sein Leben für uns gegeben hat, damit wir geheiligt und vollkommen vor Gott stehen können. Das, was wir heute im Abendmahl gefeiert haben, das ist das, was Jesus uns ermöglicht hat. An ihn können wir glauben. Er ist es, auf ihn soll unser Glaube ausgerichtet sein. Und nehmen wir unser Beispiel von der Frau, wie sie beständig dran geblieben ist, wie sie zuerst ihn gebeten hat und dann ist sie vor ihm auf die Knie gefallen. Nehmen wir uns das zum Beispiel, um auch beständig im Gebet zu bleiben. Auch wenn wir den Eindruck haben, der Herr hat in meiner Situation, die hat er vielleicht noch gar nicht gehört. Er hat sie gehört. Aus irgendeinem Grund antwortet er vielleicht noch nicht. Oder vielleicht antwortet er auf eine Art, wie wir ihm zugestehen müssen, dass es okay ist, weil er es besser weiß. Aber in meinem Schmerz, in meiner Krankheit, in dem, wo ich vielleicht mit einer Sünde kämpfe, in meiner Hoffnungslosigkeit, immer in der Trauer, bleiben wir beständig an Jesus dran. Glauben wir ihm, er ist unser Fallschirm, er ist der, der uns hält, er ist der, der uns zumutet, ab und zu warten. Und er ist da für uns, um uns zum richtigen Zeitpunkt seinen Plan irgendwie aufzudecken, wie er vorhat, uns in unserer Situation zu begegnen. Danken wir dem Herrn für diesen Mega-Glauben, den wir da an der Frau gesehen haben und lernen wir von ihr. Und dafür möchte ich jetzt nur beten. Herr Jesus, du sagst irgendwo, wenn jemand einen Glauben hat wie ein Senfkorn, ganz klein, da stellst du uns an diesen großen Glauben vor von dieser Frau. Jesus, danke, dass du uns dieses Beispiel gibst und Jesus, so fast schmerzhaft ist manchmal, echt ist, wenn man das so liest, dass du nicht antwortest und dann so auf den ersten Blick komische Beispiele mit Hunden und so weiter sagst, Jesus, wenn wir genau hinschauen, dann merken wir in dem deine überfließende Liebe und deine perfekte Kenntnis, wann der richtige Zeitpunkt ist. Und Herr Jesus, mit dem Glauben, mit dem diese Frau zu dir kommen ist, mit dieser Demut und mit dieser Ehrfurcht, Herr Jesus, ich möchte bitten, dass du unseren Glauben so veränderst, dass wir dem Beispiel entsprechend auch dir so begegnen können. Dir zur Ehre und uns zum Segen. Amen.